Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und mit diesem großartigen Theme-Song heißen wir euch zur ersten Ausgabe unseres Sport 1 Wrestling Podcasts Heel Turn herzlich willkommen. Der Name ist Programm. Wir reden über alles, was in der Welt des Wrestlings gerade wichtig ist. Ich, Markus Hinselmann und the one and only Martin Hoffmann. Hallo Martin.
Hallo Markus, schön dich zu hören.
Ebenso. Wir wollen ja heute über Wrestling reden. Und zwar erstmal zum Einstieg die Frage, wieso rede ich mit dir, warum redest du mit mir?
Ja, also ich bin Jahrgang 1981, also ich bin mitten aufgewachsen in den deutschen WWE-Boom der 90er. Ich bin 1991, als noch die Sendung Ringfrei auf Tele5 lief, bin ich heiß geworden über Hulk Hogan vs. Undertaker, Survivor Series 91, durch die Trading Cards, durch die Sammelkarten, die damals auf dem Schulhof hin und her getauscht worden sind. Und dann bin ich so hängen geblieben im Laufe der Jahre, mal Pausen. Aber auch im Erwachsenenalter bin ich nicht davon losgekommen, habe geschrieben für Fanseiten, für cagematch.de. Und im Hauptberuf als Sportjournalist bin ich dann 2015 auch mehr oder weniger etwas reingestolpert in das Thema. Und seitdem war ich bei drei WrestleManias vor Ort als Reporter und machen hier zusammen eine stetig wachsende Sport1 Wrestling Community auf, die jetzt heute durch Heel Turn weiter anwächst.
Richtig, und da freuen wir uns drüber. Auch ich habe das Glück, mein Hobby bei Sport1 zum Teil meines Berufs zu machen und kümmere mich primär um die NXT-Berichterstattung sowie um New Japan Pro Wrestling. Kurz vor dem Corona-Beginn letztes Jahr konnte ich sogar den großen Event in Tokio, Wrestle Kingdom 14, live vor Ort betrachten und dafür für Sport1 berichten. Meine Wrestling-Liebe beruht auf dem Groß-Event WrestleMania 10. Da habe ich mich richtig verliebt, als ich als 6-Jähriger staunend betrachtet habe, wie Shawn Michaels und Razor Ramon um den Intercontinental-Titel sich die Leitern um die Ohren geworfen haben. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Apropos Freude am Wrestling, die ist auch 27 Jahre später noch da. Deswegen sitzen wir hier und reden über das, was am Wochenende passiert, nämlich zweitägiges WrestleMania. WrestleMania back in business. Aber sagt dieser Slogan auch aus, was wirklich passiert, oder ist es nur daher geredet? Der Matchaufbau, die Stories, die zu WrestleMania führen, kamen ins Stocken, aber trotzdem gab es Gutes. Martin, was ist deine Lieblingsstory, wenn wir jetzt kurz vor WrestleMania stehen?
Ja, also trotz der Schwachpunkte, über die wir sicherlich auch noch reden werden, ist für mich schon das Highlight die Main Story zwischen Roman Reigns, mit Edge und Daniel Bryan. Denn das hat für mich am meisten das WrestleMania-Gefühl, das WrestleMania-Feeling, das ausstrahlt durch die Star Power. Und auch wenn ich nicht ganz verstehe, dass da Daniel Bryan auch noch reingemischt wurde und man die Story Edge vs. Roman Reigns nicht hat für sich stehen lassen können, ist es in der Summe doch für mich die am meisten überzeugende Story.
Ich stimme dir zu, aber stimme auch in deine Kritik an der Fehde zu. Weil im Endeffekt schien Edge vs. Reigns die Konfrontation zweier Alpha-Tiere prädestiniert dafür, WrestleMania zu headline. Dann durch die Involvierung von Daniel Bryan wurde die Rolle vor allem von Roman Reigns meiner Ansicht nach komplett marginalisiert und er wurde irgendwie sogar zum Gespött gemacht und seine komplette Dominanz, die über Monate aufgebaut wurde, geschweige denn von der von Jey Uso, wurde ad absurdum geführt, sodass eigentlich eher nur noch eine Fußnote in dieser ganzen Fehde ist. Siehst du das auch so?
Ja, das hast du aus meiner Sicht jetzt treffend beschrieben. Das ist so ein bisschen das Problem. Man hat, es heißt ja, dass letztlich die Involvierung von Daniel Bryan auf Vince McMahon zurückgegangen ist. Das berichtet ja der Wrestling Observer, der ja bei dem Thema das Leitmedium in den USA mehr oder weniger ist, dass Vince McMahon mehr oder weniger eines Tages ins Büro spaziert ist und gesagt hat, Jungs, WrestleMania 37, das ist alles jetzt nicht groß genug. Wir müssen hier Sachen ändern. Und ein Ergebnis dieser Sache war die Involvierung von Daniel Bryan in die Story, die sicherlich der ganzen Fehde schon auch eine neue Qualität gibt durch die Qualität, die er hat am Mikro und und natürlich vor allen Dingen auch im Ring. Aber ja, ich sehe es halt auch so. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass mehr oder weniger jetzt so zwei Fäden in eine gesteckt worden sind und eine gute Story, die Daniel Bryan Edge Story, die auch durchaus auch die zweite Jahreshälfte hätte prägen können, jetzt so ein bisschen vorweggenommen ist. Und es ist WWE nicht so ganz gelungen, die eigentlich total auf dem Silbertablett servierte Comeback-Story von Edge, der 10 Jahre nach seinem Karriereende den Titel zurückgewinnen kann, den er nie verloren hat. Ja, dass sie die Story nicht so richtig zum Funktionieren haben gebracht, dass sie auf seinen eigenen Beinen steht, sondern dass man irgendwann schon zum Schluss gekommen ist, nee, man muss hier jetzt was Neues reinbringen, man muss das neu anwürzen. Und so hat es ein bisschen an Stimmigkeit verloren. Und ja, auf Kosten von Roman Reigns, das stimmt.
Absolut. Dennoch stimme ich dir zu, dass das Highlight der ganzen Show sein wird und auch zu Recht das letzte Match des diesjährigen WrestleMania sein wird. Aber aus meiner Sicht gibt es noch ein, zwei andere Highlights, über die wir kurz sprechen sollten. In erster Linie, auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch erscheint, würde ich als einen meiner Favoriten The Miz und Bad Bunny nennen wollen. Klar, Promis sind bei WrestleMania gesetzt, sind immer wieder da. Aber gerade wie sich Bad Bunny seit dem Royal Rumble-Debüt gezeigt hat, macht echt Spaß. Der Junge ist auf dem Boden geblieben. Man merkt, dass er das Business liebt, dass er sich nicht wichtiger nimmt, als er ist. Mit Damian Priest hat er auch noch einen Kollegen dabei, auf den sich sein Ruhm abfärbt, der vielleicht dadurch auch aufs nächste Level gehievt werden kann. Und auf der anderen Seite hat man mit The Miz und John Morrison, vor allem mit The Miz, einen Gegenspieler, der halt in solchen Rollen aufblüht, der all seine Stärken darin hat, auf diesem Entertainment-Sektor. Und wenn man ihm einen schlechten Counterpart, einen wichtigen Counterpart dagegen setzt, dann kommt halt seine Stärken besonders gut raus. Und gerade das ist in den letzten Wochen und Monaten geschehen. Da, dass wir kein großartiges Match sehen werden, ist klar, aber der Aufbau, super, gerne WrestleMania würdig für mich.
Ja, sehe ich auch so. Also ich bin auch sehr positiv überrascht von Bad Bunny und möchte ihn wirklich auch positiv herausstreichen, weil also Celebrities und WWE, Celebrities und Wrestling allgemein ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Was das bringt, das ist kein Geheimnis. Und aber halt nicht jede Celebrity versteht Wrestling. Auch mancher, der eigentlich Wrestling-Fan, versteht das Wrestling und worauf es im Wrestling ankommt, nicht so ganz. Und das sieht man bei Bad Bunny wirklich, dass er da wirklich auch eine Ausnahmeerscheinung ist. Das ist ja wirklich, man sieht, er bringt auch eine gewisse Demut mit. Ja? Du merkst, er liebt das Ganze und er nimmt sich nicht wichtiger, als er ist. Das hast du richtig gesagt. Ja, dieser Schlüsselsatz bei der Raw-Promo gestern, dass er gesagt hat, ich weiß, ich bin kein Wrestler. Ja? Das wird wirklich ein guter Satz, der auch ihm so seinen Kritikern ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt und wirklich zeigt, ja, der hat hier wirklich die richtige Einstellung und er gibt hier sein Bestes, um diese Story zum Funktionieren zu bringen und zu einem Erfolg zu machen, ohne dass es halt, ja, die Kritiker gegen ihn aufbringt.
Ja, und dann darf man auch den Fakt nicht vernachlässigen, dass der Kerl ja wirklich eine riesengroße Fangemeinde hat. Ich meine, ich habe den noch nie gesehen vor Royal Rumble, aber der scheint ja gerade auf dem US-amerikanischen und südamerikanischen Markt ja wirklich eine große Nummer zu sein. Und hat man ja daran gesehen, dass sein WWE-Merchandise gleich zum Topseller wurde. Also ich würde sagen, das ist ja einfach eine Win-Win-Situation, die auch die Fans normalerweise nicht gegen ihn aufbringen sollte. Also für mich ein absolutes Highlight.
Ja, ne, dass wir beide ihn nicht kennen, muss ich jetzt auch zugeben. Vielleicht verrät das unser Alter, aber ja.
Ja, möglicherweise, ja. Dennoch, vielleicht mein zweiter Punkt, eine kontroversere Geschichte. Denn ich würde auch als meinen Favoriten der Road to WrestleMania The Fiend versus Randy Orton nehmen. Klar, es gab viele Momente, die übermäßig absurd gewirkt haben. Gerade das ganze Ausspucken von der schwarzen Grütze aus Randys Mund war schon absurd. Aber dennoch war es für mich die einzig wirklich große Fehde, die WrestleMania würdig erschien. Man hat einen langfristigen Aufbau gehabt und es war viel Innovatives dabei, vieles Neues, endlich mal was, was man nicht schon x-mal gesehen hat. Klar, man kann darüber streiten, ob das wirklich gelungen war, aber dennoch war es was Neues. Und dass man mit dem Fiend wirklich so lange gewartet hat, dass er über 3 Monate weg war, ungefähr, und dann, das kann man der WWE hoch anrechnen, weil im Endeffekt war er vom Erdboden verschluckt und man hat wirklich bis kurz vor WrestleMania gewartet, um ihn zurückzubringen. Und dass die Fehde trotz der langen Zeit noch so hochgradig fortgeführt werden konnte, liegt in großen Teilen an Alexa Bliss. Das ist aller Ehre wert und weiß ich zu schätzen, was sie da für alle Fans gemacht hat. Ich weiß, Martin, ich glaube, du siehst das ein bisschen anders, richtig?
Ja, also jetzt nicht falsch verstehen, denn ich sehe auch, ich habe so ein gewisses gespaltenes Verhältnis zu Bray Wyatt und generell auch so zu dem ganzen Mystery-Aspekt im Wrestling. Ich sehe, dass es funktioniert, ich sehe, dass es Fans sehen wollen und ich sehe auch, was sie mögen an der Story. Und es ist auch nicht so, dass ich den Fiend-Charakter nicht mag. Ich fand ihn super, also wie er etabliert worden ist. Und auch das Firefly Funhouse-Match letztes Jahr gegen John Cena, also das war ja auch recht umstritten in der Fanbase, das fand ich total super. Also das war natürlich nicht so das klassische Wrestling-Match, aber das war super erzählt. Das hat echt auf vielen Ebenen für mich funktioniert, weil da so viele gute Insider-Gags waren. Das hatte auch eine bestimmte Tiefe. Ja, also das jetzt mit Alexa Bliss und Randy Orton hat das für mich nicht. Es ist so ein bisschen, ja, es hat was Billiges für mich und das ist, also diese Mystery-Charaktere, also wenn man sich zurückblickt auf die Geschichte des Undertaker und von Kane, ich meine, da hat nicht jede Geschichte immer funktioniert. Ja? Es gab tolle Stories, es gab schlechte Stories, teilweise richtig schlechte Stories. Die Randy Orton, Alexa Bliss Geschichte, sie funktioniert für mich jetzt so nicht und ich sehe auch ein bisschen generell das Problem, dass so richtig WWE immer noch nicht so richtig die Idee gefunden hat, wie man diesen Fiend-Charakter sinnvoll in den Ring überführt. Und das zieht sich so ein bisschen durch den ganzen Charakter. Und ich glaube, das wird jetzt auch bei WrestleMania nicht besser.
Ja, also da stimme ich dir zu. Von der Qualität des Matches sollten wir nicht zu viel erwarten. Dennoch gibt es ja auch Fäden, die aus meiner und glaube ich auch aus deiner Sicht noch schlechter aufgebaut wurden oder allgemein schlecht aufgebaut wurden. Da kommt mir als erstes in den Kopf Braun Strowman gegen Shane McMahon. Es ist aus meiner Sicht ein Witz, eine Fehde auf seiner Bully beziehungsweise um ein Wort herum aufzubauen. Ich meine, die ganze Fehde kann mit stupid beschrieben werden. Dass ein Mann so hohl dargestellt wird, ist absurd und gleichzeitig ist es lächerlich, ohne irgendwelchen Tiefgang die Fehde so prominent zu platzieren. Ich kann es einfach nicht verstehen und bin fast wortlos, wenn ich mir das angucke. Gerade jetzt bei Raw diese Woche, der Braun Strowman widmet sein Match gegen McMahon wirklich jedem Menschen, der schon mal dumm genannt wurde. Also, ich weiß nicht, also es ist unglaublich. Siehst du es auch so?
Ja, Mai, die Erklärung dafür, also für mich ist die Erklärung halt einfach, man wollte Shane McMahon auf der Karte unterbringen und man wollte Braun Strowman auf der Karte unterbringen. Das hat ja auch alles jeweils seinen Sinn. Aber ja, diese Story, ja, es ist sehr bemüht und ich halte das alles für keine gute Idee, denn wahrscheinlich läuft das irgendwie auf einen Happy End hinaus, in dem der vermeintlich dumme Braun Strowman Shane McMahon, den vermeintlich, der sich für den Klügeren hält, doch irgendwie austrickst. Vielleicht noch nicht bei WrestleMania, aber vielleicht am Ende der Fehde, das muss man dann sehen. Aber ja, also ich, so oft wie jetzt irgendwie dem WWE-Fan so der Gedanke serviert wird, Braun Strowman ist dumm, Braun Strowman ist dumm, Braun Strowman ist dumm, das halte ich auf die Dauer nicht für so eine gute Idee, denn es bleibt hängen und es wird irgendwie, glaube ich, mehr hängen bleiben als die Auflösung, welche immer dann da kommen mag.
Das erinnert mich stark an die WrestleMania-Story von vor ein paar Jahren. Alexa Bliss gegen Nia Jax war ja ähnlich. Da auch Nia Jax im Endeffekt den Titel gewonnen, wenn ich mich richtig entsinne. Und war ja auch im Endeffekt genauso, was hängen blieb, war, sie war die dicke Dumme, obwohl es ja echt lächerlich. Und genau das Gleiche wird jetzt wieder reingespiegelt in andere Form. Und ja, aber egal. Martin, hast du noch eine andere Fehde, die du hier im negativen Sinne nennen würdest?
Ja, aus meiner Sicht ist jetzt leider auch die eine der Hauptfäden misslungen, die Fehde zwischen Bianca Belair und SmackDown Women's Champion Sasha Banks. Das ist für mich nicht dem Anspruch gerecht geworden, dass Frauen- und Männer-Matches bei WWE gleichwertig sein sollten, weil da ist einfach, ja, Sasha Banks und Bianca Belair sind unnötig schwach dargestellt worden, haben unnötige Niederlagen eingesteckt gegen Wrestlerinnen, die auf niedrigerem Level sind und die jetzt letztlich keine entscheidende Rolle in der Fehde spielen. Dann auch diese Sache mit Reginald. Ich weiß nicht, warum man da irgendwie den Zwang da sieht, dass der da irgendwie rein involviert werden muss. Das ist für mich so ein bisschen so ein ja, fehlender Vertrauensbeweis dessen, dass Sasha Banks und Bianca Belair diese Geschichte selbst zum Funktionieren bringen. Und ja, es nimmt mir etwas die Vorfreude auf dieses Match, obwohl es von der reinen Matchqualität her sicherlich eines der besten dieser Card werden wird.
Und in allem, was du gerade in den letzten 60 Sekunden ungefähr gesagt hast, stimme ich dir hundertprozentig zu. Grundsätzlich ist Bianca Belair gegen Sasha Banks eins meiner absoluten Top-Highlights auf der Card, aber der Aufbau war absolut unter aller Sau. Dieses Random, wir machen sie mal zu einem Tag-Team und lassen sie um die Tag-Team-Titel antreten, haben wir auch schon x-mal gesehen. Dass dann Reginald noch reinkommt, ist, wie du gesagt hast, einfach, ja, es macht es irgendwie langweilig und nimmt dann die Vorfreude, was wirklich, wirklich schade ist bei so talentierten Frauen. Ja, aber dann gucken wir doch mal auf die Matches, nicht nur auf die Storylines. Hast du denn ein Match, auf was du dich besonders freust?
Ja, ganz vorne sehe ich auch das Daniel Bryan Edge Roman Reigns Match. Einfach, ja, das sind jeweils auf ihre Art und Weise sind das alles drei absolute Könner im Ring, die nicht alle denselben Stil haben, aber gerade auch so ein bisschen die unterschiedlichen Stile machen für mich auch so ein bisschen auch den Reiz eines guten Matches aus. Und da kommen jetzt drei interessante Stile zusammen. Jeder ist so ein bisschen. Jeder hat so ein bisschen was Eigenes und das kann gut zusammenpassen. Und man hat ja auch schon das Fastlane-Match zwischen Daniel Bryan und Roman Reigns gesehen, dass das super funktioniert hat. Und also mit Edge, der ja wirklich sich, ja, natürlich altersbedingt etwas eingeschränkt ist, aber wirklich auch sein Bestes tut, um diese Schwächen vergessen zu machen und sich wirklich mega reinhängt in das Ganze. Ich glaube, bin auch der vollsten Überzeugung, dass er auch ein großes WrestleMania-Match nochmal jetzt liefern wird. Ansonsten freue ich mich vor allen Dingen auch auf unseren Schweizer Kollegen Cesaro und auf Seth Rollins. Denn ich habe das Gefühl, dass die beiden im Sinn haben, ja, so ein bisschen Cesaro wieder in den Blickpunkt zu rücken, dessen WWE-Karriere ja leider nicht so ganz am Limit, dessen ans Limit gekommen ist, dessen Potenzial nicht richtig ausgeschöpft worden ist. Aus Gründen, die ich schon verstehen kann, weil er jetzt ist jetzt halt nicht die ganz große Entertainment-Kanone, aber im Ring ist er einfach ja, eine Klasse für sich. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, daran wollen Seth Rollins und Cesaro, die ja privat auch gut befreundet sind, Vince McMahon jetzt auch mal so ein bisschen erinnern. Und ich glaube, sie wollen aus diesem Match wirklich das Allerbeste rausholen. Und ich glaube, da kann man sehr, sich sehr drauf freuen.
Also, ich definitiv für mich der Showstealer Nummer 1 Kandidat des Abends. Was die beiden können, wissen alle. Dass sie es zusammen können, ist auch klar. Dass Cesaro jetzt seinen Vertrag bei der WWE verlängert hat, ist jetzt nicht total überraschend, aber man hätte schon denken können, dass aufgrund der letzten Jahre er sich vielleicht auch im Lichte von AEW vielleicht mal umentscheidet. Dass er es nicht getan hat, wird jetzt damit quittiert, dass er das erste Singles WrestleMania Match hat seiner Karriere, was schon auch überraschend ist nach
Unglaublich
der langen
eigentlich auch,
Zeit.
ja. Also.
Ja, und ist unglaublich, ja. Und dass ihm gerade mit Seth Rollins so ein starker, wichtiger Bestandteil des WWE-Rosters entgegengestellt wird, ist schon ein Zeichen von Anerkennung. Und ich bin mir sicher, dass die beiden niemanden enttäuschen werden, dass die Fehde schwach war, dahingestellt, darum geht es hier, glaube ich, nicht. Aber wir können uns auf jeden Fall auf was freuen. Gerade da auch Seth Rollins für mich einer der beiden absoluten Road to WrestleMania MVPs war. Wo wir auch beim, und mein zweiter MVP ist nämlich Sami Zayn, worauf ich gleich zu meinem Favorite Match des Abends oder der 2 Tage komme. Sami Zayn gegen Kevin Owens. Für mich eine Paarung, die so viel Geschichte in sich hat. 2009 der Heel Turn bei Final Battle Ring of Honor von Kevin Steen damals noch gegen El Generico. Ein Jahr später das unglaubliche Ring of Honor Match. Dann, als sie beide bei NXT waren und bei Battleground 2016 eine Reihe an hochklassigen Matches, sodass ich mir absolut hundertprozentig sicher bin, dass es die beiden wieder auf die Matte zaubern werden und alle begeistern werden. Hoffentlich kriegen sie genug Zeit. Die Story war jetzt nicht überragend. Die Involvierung von Logan Paul, schauen wir mal, was das für eine Auswirkung hat. Dennoch bin ich mir sicher, dass das nicht nur für mich das absolute Highlight ist. Und ich freue mich auch für beide, dass sie nach all den Jahren gemeinschaftlichen Partner bzw. Fäden endlich auf der größten Bühne der Welt ihre Rivalität ausleben können.
Ja, das in der prinzipiell steckt da auf jeden Fall das Potenzial für ein riesengroßes Top-Match da drin, auch durch die gemeinsame Geschichte der beiden. Was mich halt so ein bisschen skeptisch macht, ist halt die Frage, ob das wirklich auch der Plan ist, ob das Ganze jetzt nicht wirklich auch nur ein ja, nebenbei dahingepucktes Vehikel ist für den Auftritt von Logan Paul, der ja auch in den Planungen von WWE eine Schlüsselrolle spielt, weil er ist ja, ich weiß nicht, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist er ein absoluter YouTube-Superstar mit zig Millionen Abonnenten bei YouTube, bei Instagram und Co., der sich da wirklich einen Namen gemacht hat in den USA. Und ja, ob da wirklich die Wrestler, das wrestlerische Potenzial, das die Owens und Zayn gemeinsam haben im Ring, jetzt hier wirklich auch das Thema ist, von der Konzeption her des Matches, das frage ich mich halt, da bin ich nicht sicher. Und deswegen ist meine Vorfreude darauf etwas gedämpft und ich würde mich freuen, wenn da ein super Match dabei rauskommt. Aber um einer persönlichen Enttäuschung vorzubeugen, freue ich mich selber jetzt gerade noch nicht darauf.
Das ist bei WrestleMania öfters der erfolgsversprechendere Weg. Ja, aber wenn wir gerade bei Matches sind, auf die wir keine große Vorfreude entwickeln wollen oder sollen, da ist bei mir ganz oben auf der Liste das WWE Title Match zwischen Bobby Lashley und Drew McIntyre. Ich habe einfach ein großes Missfallen an der Darstellung von Drew McIntyre seit seinem Rumble-Gewinn letzten Jahres. Er ist einfach so wieder der neue, allglatte Top Face der Firma, der einfach der Promotion, der einfach ohne jegliche Gefahr durchs Leben geht und echt immer die Oberhand gewinnt, schlussendlich. Das ist echt schade, dass sie Drew so entwickelt haben, quasi ein neuer Roman Reigns oder ein neuer John Cena. Und auf der anderen Seite hat man Bobby Lashley, der vor 4 Wochen noch so on fire war wie vielleicht kein anderer Wrestler auf der ganzen Welt. Und plötzlich setzt man da irgendeine Storyline hin, die ihn irgendwie einen Henchman suchen lässt, der Drew McIntyre aussetzt, dann das Hurt Business, Split-Getue nebenbei. Und das schadet dem Charakter Bobby Lashley sehr, meiner Meinung nach. Und ich verstehe nicht, warum er denn jemand braucht, um Drew McIntyre auszuschalten. Weil eigentlich müsste er es auch selber können nach der Darstellung der letzten Wochen. Sehe ich da, habe ich da irgendeinen Logikfehler oder?
Ja, ich glaube, ja, was heißt Logikfehler? Ich glaube, die Logik, die da angewandt wurde, ist einfach die Logik, dass man TV-Zeit überbrücken muss und irgendwie, ja, keine anderen Einfälle hat, als so ein bisschen drumrum diese Geschichten noch zu spinnen mit dem Hurt Business, mit dieser Bounty Hunter Storyline. Ich meine, das ist an sich ein ganz klassisches Wrestling-Konstrukt, ne? Ein Oldschool-Heel. Früher war es mehr so, dass der so einen Geldsack in die Kamera gehalten hat und gesagt, hier 10.000 Dollar, bringt mir den Kopf von Ric Flair oder schaltet Ric Flair aus, bevor er das World Title Match von uns beiden steigt. Das war, glaube ich, auch die große Story seiner Zeit zwischen Ric Flair und Harley Race. In den Crockett Promotions in den 80ern. Das ist an sich ja eine klassische Story. Aber ja. Es ist, also ich freue mich schon auf das Match, denn ich glaube, die beiden passen stilistisch einfach gut zueinander. Drew McIntyre über seine Ringqualitäten, also da kann man nichts dagegen sagen, die sind über jeden Zweifel erhaben. Es gab ja auch das Backlash-Match zwischen den beiden, was auch schon gut war. Und jetzt noch mit ein bisschen mehr Wumms und WrestleMania-Hype drumherum kann das Ganze schon auch nochmal nett werden, finde ich. Aber ja, ich finde auch, es wird spannend zu sehen sein, wie die Wahrnehmung von Drew McIntyre sich entwickeln wird bei den Fans, wenn die Fans wieder da sind und ja, wieder die Chance haben, ihre eigenen Chants zu starten, ihre eigenen nicht mehr gezwungen sind, dass halt WWE nicht mehr selber die Buhrufe und die Cheers einspielen kann, sondern ja, wieder in den Hand der Fans sind, weil ja, so ein bisschen ist Drew McIntyre das Pet Project, der neue Roman Reigns, und ja, die Fans reagieren gerne mal allergisch auf diese ganze
Das
Sache,
wird
ja.
eins der wohl spannendsten Szenarien der beiden Wrestling-Tage. Endlich mal zu sehen, wie denn die Fans auf die hochgezüchteten Stars reagieren. Aber das Werden wir sehen. Das werden wir dann vielleicht nächste Woche am Montag drüber reden, was passiert ist. Aber
Jetzt
auch
hast du
hier,
gespoilert.
ja gut, man kann nicht zu viel Promotion machen.
Ja.
Also 12.4. Ausgabe 2, dranbleiben. Nein, aber Martin, du hast da sicherlich auch irgendein Match, was dir jegliche Vorfreude geraubt hat, beziehungsweise wo du dich überhaupt nicht drauf freust.
Ja, also ich freue mich echt ehrlich gesagt nicht auf das Orton-Fiend-Match, weil ich da einfach mir ringtechnisch nicht viel davon verspreche. Und ja, habe das Gefühl, habe die Befürchtung, es wird auch mehr Trash sein, als dass ich irgendwie das mit derselben Freude mir anschaue wie letztes Jahr das Firefly Funhouse-Match zwischen Cena und Fiend. Und also ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, habe ich meinen Punkt ein bisschen vorweggenommen, schade, aber den ich jetzt hätte anbringen können. Ja, also so ein bisschen hat WWE noch nicht so richtig gefunden, das Ding, wie der Fiend, der an sich als Charakter sehr spannend ist, als Wrestler, als Ringfigur funktionieren soll. Ja, also irgendwie in dem ersten Match gegen Seth Rollins war er total übermächtig. Dann wird er ein paar Monate später von Goldberg abgefertigt und ja, das eine ist definitiv zu viel, das andere ist viel zu wenig. Und aber wie das Ganze, ja, also so ein bisschen, um so ein langlebiger Charakter wie der Undertaker zu sein, muss er noch so ein bisschen finden, was will The Fiend im Ring darstellen. Ja? Also nur allein diese Story-Matches wird auf Dauer nicht ausreichen. Und ich bin gespannt, ob man da der Sache jetzt vielleicht doch noch näher kommt und ich überrascht werde stattdessen.
Erstens würde ich gerne nicht mehr über Goldberg reden müssen.
Tja.
Zweitens stimme ich dir grundsätzlich zu. Es wird vor allem, weil ich finde, der Fiend hat schon ganz gut funktioniert, wenn keine Fans in der Arena waren. Da konnte man verrückte Sachen machen, die nicht funktionieren, wenn Fans da sind. Wie aus dem Nichts auftauchen und so weiter und so fort. Allerdings jetzt, wenn die Fans da sind und solche Cheap Tricks, nenne ich sie mal, nicht mehr funktionieren, wo es wieder auf Matchqualität ankommt, wird es schwierig, so eine große Leistung zu bieten. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass das Match eine Stipulation braucht. Ohne Stipulation ist das einfach wird es ein Graus, meiner Meinung nach. Die müssen kurzfristig noch irgendwas ansetzen, dass es, keine Ahnung, No Holds Barred oder irgendwas Besonderes wird. Sonst bin ich deiner Meinung, wird es kein gutes Match. Womit wir auch den letzten Teil unseres Podcasts beginnen würden. Und zwar
Die drei Thesen of Doom.
genau, die drei Thesen of Doom. Und zwar geht es darum, es werden drei provokante Thesen gestellt und unsere zwei Meinungen stehen dagegen. Keine Diskussion, einfach nur eine These, zwei Meinungen. Und These Nummer 1 ist: Sasha Banks gegen Bianca Belair ist der Main Event von Night One. Martin.
Meine Meinung ist nein. Also ich schätze nicht, dass er es sein wird und ich finde auch, er sollte es nicht sein, weil einfach, ja, es sollte ein Anspruch von WWE geben, dass die Frauen- und die Männer-Matches gleichwertig sind. Diesen Anspruch hat WWE hier bei der Fehde nicht erfüllt, bei dem Aufbau der Fehde und dementsprechend wäre es nicht gerechtfertigt, das jetzt als Main Event zu booken oder auch als Main Event zu betrachten der ersten Nacht.
Ich sehe es anders. Für mich sollte das Match Night One beenden. Und es wird es wahrscheinlich nicht, aber es sollte es meiner nach tun. Einfach nur aus dem Grund, die Fehde war nicht gut, war teilweise miserabel. Dennoch sehe ich auch die anderen Fehden als nicht deutlich besser, beziehungsweise auf dem gleichen Niveau. Und aus diesem Grund ist es, also die Samstagsfehden von den Matches, die samstags stattfinden. Deswegen ist es aus meiner Sicht ein Schritt, den sie tun sollten, weil es wirklich historisch ist. Ein historisches Match zwischen zwei Frauen mit Migrationshintergrund, auf solche Sachen steht die WWE, sowas promoten zu können. Und dieses historische Zeichen sollten sie sich nicht entgehen lassen. Außerdem haben Sasha Banks und Bianca Belair wirklich verdient, weil die also vor allem Sasha Banks seit Jahren auf hohem Niveau im Main Roster unterwegs ist und Bianca Belair so frisch ist und einfach schon jetzt so weit entwickelt, sie haben es einfach verdient. These Nummer 2: NXT Takeover Stand and Deliver ist das wahre WrestleMania 37. Von mir ein hundertprozentiges Ja. Dass NXT Takeover die besseren Matches liefert, ist nichts Neues. Dass nun aber auch auf der Road to WrestleMania deutlich bessere Fäden vom Drittkader der WWE kommen, überrascht dann schon ein bisschen. Ich meine, keine Main-Roster-Fäde kann aus meiner Sicht mit Finn Balor vs. Karrion Kross, Jordan Devlin gegen Santos Escobar oder insbesondere mit Adam Cole gegen Kyle O'Reilly mithalten. Also mein Hype-Level für TakeOver pulverisiert förmlich das für WrestleMania.
Ja, also ich finde dich da auch jetzt nicht auf der ganz grundfalschen Spur, denn auch ich finde, dass ich habe letztlich ein bisschen mehr Vorfreude auf TakeOver, weil einfach viel Qualität da drin steckt, auch im Aufbau, auf dem Aufbau her. Was ich so ein bisschen schade finde bei NXT, was sich so ein bisschen in den letzten 2 Jahren da so entwickelt hat, ist, dass so ein bisschen, es gibt so ein bisschen so diese NXT-Type, so ein gewisser NXT-Typus hat sich so eingeschliffen, dass viele NXT-Stars da so eine gewisse Gemeinsamkeit haben und so ein bisschen die Vielfalt gelitten hat, ja. Finn Balor ist ein Hardhitter, Kyle O'Reilly ist ein Hardhitter, Walter ist ein Hardhitter, Tommaso Ciampa ist ein Hardhitter und da verspreche ich mir super Matches davon, aber so ein bisschen, mangelt es bei mir bei NXT so ein bisschen an der Vielfalt, die vielleicht dieses Produkt einfach nochmal ein bisschen besser machen würde.
Agree to disagree. These 3. Daniel Bryan sollte Universal Champion werden.
Ja, ich bin der Meinung, ja. Denn für mich gilt hier jetzt die Devise, wer A sagt, muss auch B sagen. Und so wie Daniel Bryan in die Story eingeführt wurde, damit, dass er Roman Reigns, der vorher das riesengroße Schutzschild um sich hatte, der total dominant dargestellt wurde, dass er jetzt, Daniel Bryan jetzt derjenige war, der ihn zum Tappen gebracht hat vor laufender Kamera. Also da sehe ich jetzt keinen Sinn mehr drin, da jetzt nicht auch B zu sagen und Daniel Bryan jetzt den Titel gewinnen zu lassen. Trotz allem, was da ist und obwohl eigentlich Edge ja eigentlich der persönlich der Profiteur jetzt eigentlich hätte sein sollen von der Story her. Andererseits gibt das ja WWE die Möglichkeit, eine richtig schöne, lange Anschlussfehde zwischen Daniel Bryan und Edge zu booken, dass Edge finstere, böse Rache dafür üben wird, dass ihm sein großer WrestleMania-Moment gestohlen wurde von Daniel Bryan.
Also ich sehe das wiederum anders, denn für mich ist es ein klares Nein. Weil auch Bryans Involvierung in die Fehde nicht daran rückelt, dass das wirklich Edges Geschichte ist. Hätte es Daniel Bryan verdient, zweifelsohne, ja klar. Aber durch seine Hinzunahme erscheint die Titelverteidigung von Roman Reigns doch schon sehr unwahrscheinlich. Und nach Monaten der Dominanz, wie schon vorhin gesagt, ist der Big Dog plötzlich nichts mehr als eine Fußnote, genau wie Paul Heyman und Jey Uso. Dies ist aber nicht WrestleMania 30, meiner Meinung nach. Also wir sind WrestleMania 37. Das ist nicht die Story von Daniel Bryan. Edge sollte also nach 10 Jahren nach seinem bitteren Rücktritt vor 25.000 Menschen seinen Moment feiern dürfen. Und das wird er auch. Und das war's auch mit unserer Premierenausgabe schon. Konntest du alles sagen, was du sagen wolltest, Martin?
Ja, an sich schon, aber es wäre natürlich noch auch viel, viel mehr an Gedanken drin gewesen, die ich hier jetzt hätte fallen lassen können.
Ja, zum Glück haben wir noch gar nicht gesagt, dass es nächste Woche am 12.04. am Montag nach WrestleMania die nächste Ausgabe von Heel Turn geben wird.
Ja, Spannungsaufbau können wir nämlich.
Richtig. Also, schaltet unbedingt wieder ein, denn dann reden wir noch länger und intensiver über ein breiteres Feld an Themen. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, gibt es da so ein Thema wie soziale Medien. Und wo kann man dich da finden, Martin?
Ihr findet mich bei Twitter unter Wrestlerzähler und bei Instagram unter Erzähler Martin. Beim Buchstabieren habe ich jetzt mich beim Probelauf hier schon total verhaspelt, deswegen sage ich jetzt einfach mal, das Buchstabieren findet ihr auf unseren Seiten, dort, wo ihr auch die Podcasts findet.
Selbst ich als alter Social-Media-Muffel habe mir einen Instagram-Account angelegt. Also finden könnt ihr auch mich auf Instagram unter Heelturn Markus. Alles klein geschrieben, Markus mit C und zusammen. Also ich freue mich über jeden, der mir und Martin folgt und unser Produkt damit unterstützt. Gebt uns Kritik, Lob, whatever. Wir freuen uns über alles. Ihr könnt uns sehr gerne auch Fragen stellen über Social Media, über unsere Facebook-Seite Sport1 Wrestling oder über unsere direkten Instagram- und Twitter-Accounts. Und diese werden wir dann bei jeder Folge am Ende dranhängen und die beantworten. Folgt uns auch bitte auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcast hört, denn eure Unterstützung wissen wir definitiv zu schätzen. Und damit wünschen wir euch eine großartige WrestleMania-Woche lasst euch vom Wrestling mitreißen, tragt eure Maske und bleibt gesund. Ciao Martin.
Ciao Markus.
Und ich schließe mit den Worten des großen Johnny Gomez: Good fight, good night.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.